Bevor diese Serie losgeht, noch ein paar Worte in eigener Sache. Die Gespräche dafür sowie die Produktion haben zum größten Teil in den Wochen vor dem furchtbaren Amoklauf am Borg-Dreier-Schützengasse am 10. Juni 2025 in Graz stattgefunden. Und lange haben wir überlegt, ob wir unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Zeit der Trauer und der oft überwältigenden Nachrichten derzeit noch mehr Berichterstattung zu dem Thema zumuten wollen oder diese Serie absagen oder zumindest verschieben sollten. Wir haben uns schließlich dafür entschieden, einerseits, weil der zeitliche Abstand, andere Perspektiven auf die Ereignisse von damals bietet, aus denen wir lernen können, aber auch, weil es ein prägendes Ereignis für die Stadt war und wir die Erinnerungen an die Opfer 10 Jahre danach und an die Bewältigung des kollektiven Traumas hochhalten möchten. Herzlich willkommen bei Delikt zum dritten und letzten Teil unserer Sonderausgabe zur Grazer Amokfahrt von 2015, die sich am 20. Juni zum 10. Mal jährt. Im ersten Teil erzählen der damalige Bürgermeister Siegfried Nagel und mein Kollege Bernd Hecke, beide waren unmittelbare Zeugen und wären auch selbst fast zu Opfern geworden, von ihren Erinnerungen und sehr persönlich davon, was dieser Tag mit Graz und auch mit ihnen selbst gemacht hat. Im vorigen zweiten Teil spreche ich mit Hans Breitecker über das Leid der Opfer und über die Spurensuche nach der Tat. Und heute im finalen und letzten Teil erzählt mir der Gerichtsreporter der Kleinen Zeit Alf Lobnik von dem Prozess, der nicht nur wegen der Dimension der Tat für Aufsehen gesorgt hat, sondern auch wegen eines erbitterten Streits über die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Und im Anschluss an dieses Gespräch hören wir dann noch meine Kollegin Anna Wintersteller im Gespräch mit der forensischen Psychologin Anita Reiger, die als Gutachterin in dem Fall tätig war und darüber spricht, wie sie in diesem und in anderen Fällen Fragen zum Innenleben, zur Psyche von Gewalttätern nachgeht. Mein Name ist David Knees, ich bin Host von Delikt und ich begrüße dich recht herzlich im Podcast, Alf.
Hallo, servus.
Schuldig des dreifachen Mordes und des 108-fachen Mordversuchs. So lautete das Urteil der Geschworenen des Grazer Straflandesgerichts, die über diesen Fall entschieden haben. Die Strafe, lebenslange Haft. Doch bis dahin verging viel Zeit und anfangs war Allen R. gar nicht wegen Mordes angeklagt. Das war ein Umstand, über den viel diskutiert wurde. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hatte?
Ja, es war ein langer Weg bis zum Prozess und es hat im Ermittlungsverfahren 3 Gutachten gegeben. 2 dieser Gutachten, oder sagen wir so, das erste Gutachten ist zum Schluss gekommen, dass Allen R. nicht zurechnungsfähig war, als er diese Tat begangen hat. Es wurde dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, das hat das gegenteilige Ergebnis gehabt, nämlich er war zurechnungsfähig. Und aus diesem Grund musste ein Obergutachter bestellt werden. Das war ein Experte aus Deutschland. Und der hat sich dem ersten Gutachten angeschlossen, nämlich dass Allen R. nicht zurechnungsfähig war, sondern unter dem Einfluss einer Psychose gehandelt hat. Deshalb konnte er auch nicht angeklagt werden, sondern er galt in diesem Prozess als Betroffener. Vielleicht muss man kurz erklären, was Zurechnungsfähigkeit bedeutet. Zurechnungsfähigkeit ist gekennzeichnet durch, auf intelligent heißt es, Diskretions- und Dispositionsfähigkeit, einfacher formuliert, wenn man in der Lage ist zu erkennen, was man tut, einerseits, und andererseits in der Lage ist, sein Verhalten danach auszurichten, dann ist man zurechnungsfähig. Wenn man aber unter einer schweren Psychose leidet, dann ist man nicht zurechnungsfähig. Wenn man nicht zurechnungsfähig ist, ist man aber in unserem Rechtssystem auch nicht schuldfähig. Und wenn man nicht schuldfähig ist, kann man auch nicht angeklagt werden, wenn das im Vorfeld schon feststeht. Deshalb steht dann auf der, was sonst eine Anklageschrift wäre, auch Antrag auf Unterbringung drauf. Es muss vor Gericht geklärt werden, ob die Tat, die begangen wurde, ein Mord wäre, wenn denn der Angeklagte zurechnungsfähig wäre. Das muss zunächst einmal geklärt werden. Nachdem er aber nicht zurechnungsfähig ist, laut Gutachten, ist er dann nicht als Angeklagter zu betrachten, sondern als selbst Betroffener einer Krankheit, einer Psychose.
Ja, und dieser Antrag auf Unterbringung, der hätte dann bedeutet, dass er damals war, das glaube ich noch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert wird und dort so lange sitzen muss. Also das ist dann kein Gefängnis, sondern eben damals diese Anstalt, inzwischen als forensisch-therapeutisches Zentrum, glaube ich, bis ihm dann ein Gutachten eben die bescheinigt, dass er nicht mehr gefährlich ist.
Und bis eine Gerichtskommission bestätigt, dass er entlassen werden kann. Mhm. Das kann auf unbestimmte Zeit erfolgen, diese Unterbringung. In diesem Fall bin ich der Meinung, dass er wahrscheinlich nie mehr in Freiheit gekommen wäre, auch wenn er nicht verurteilt worden wäre. Letztlich ist er ja dann verurteilt worden, weil die Geschworenen im Laufe des Verfahrens zum Schluss gekommen sind. Erstens, er hat diese Taten begangen, das war ja von vornherein außer Frage. Und zweitens, er war sehr wohl zurechnungsfähig.
Mhm. Ja, dazu kommen wir noch, aber gehen wir vielleicht jetzt an den ersten Tag in den Gerichtssaal zum Prozessauftakt. Hier interessiert mich zuerst, wie die Justiz mit einem Verbrechen dieser Dimension überhaupt logistisch umgeht. Da muss es ja hunderte Zeugen gegeben haben, wahrscheinlich ebenso viel oder noch mehr Beweisstücke, die man dort unmittelbar nach der Amokfahrt gesichert hat oder vielleicht auch aus den Ermittlungen nach der Tat im Umfeld des Täters. Wie lief das ab und wie war dann der erste Tag vor Gericht?
Also ein Geschworenenverfahren ist ja immer eine große Sache, ein großer logistischer Aufwand. Man muss bedenken, es gibt einen Richtersenat bestehend aus drei Richtern. Es gibt 8 Geschworene, die letztendlich entscheiden und es gibt eine unbestimmte Anzahl von Ersatzgeschworenen. Ich glaube, in dem Fall waren es dann 6 oder 8 Ersatzgeschworene, die also während dieser Verhandlung eben dabei sitzen, aber dann bei der Beratung nicht mehr dabei sind. Das macht man bei Verfahren, die mutmaßlich länger dauern könnten. Dann gibt es die Verteidiger, die ganzen privat beteiligten Vertreter. Theoretisch kann ja jedes Opfer durch einen Anwalt vertreten werden vor Gericht. Das heißt, man weiß im Vorfeld ja nicht genau, wie viel Platz man eigentlich benötigt. Jetzt ist der Schwurgerichtssaal in Graz, der mittlerweile umgebaut worden ist, ja ordentlich groß, aber es war natürlich auch ein Publikumsandrang zu bewältigen. Der Saal war gesteckt voll natürlich und es wurde die Verhandlung auch in einen zweiten Gerichtssaal per Livestream übertragen, wo dann eben auch Pressevertreter und auch interessierte Öffentlichkeit gesessen ist. Also das ist schon ein riesiger Aufwand und dann muss natürlich auch für die Sicherheit gesorgt werden. Das heißt, die Justizwache und die Polizei sind da natürlich auch besonders gefordert. Aber es gibt vom Aufwand her auch kompliziertere Verfahren oder größere Verfahren. Da hat es mehr als 100 Zeugen gegeben, aber die sind ja nach und nach in den 9 Verhandlungstagen geladen gewesen und haben ausgesagt. Es gibt auch Verfahren, wo es beispielsweise Bauamtsskandal in Graz, wo es mehrere hunderte Beschuldigte gibt. Also die müssen ja alle gleichzeitig da sein. In dem Fall hat man eine Messehalle dafür hergenommen und als Gerichtssaal umgebaut. Mhm. Also es ist schon ein riesiger Aufwand, aber es war zu bewältigen.
Und wie war das? Wie war die Stimmung da am ersten Tag? Das war ja doch, darüber haben wir vor allem im ersten Teil dieser Podcast-Reihe gesprochen, ein Schock für Graz, also ein Stich mitten ins Herz von Graz. Wie war das dann, wenn dann diese Aufarbeitung nochmal von vorne beginnt? Das war ja ungefähr ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr, glaube ich, nach der Tat, der erste Prozesstag. Wie war da die Stimmung im Saal?
Das ist schwer zu beschreiben. Es ist natürlich eine sehr angespannte Stimmung und es hat natürlich im Vorfeld, das hast du richtig gesagt, sehr viele Überlegungen gegeben. Ist es überhaupt möglich, in dieser traumatisierten Stadt so einen Prozess abzuführen? Aber ich würde sagen, der Schock in der Bevölkerung, die politische Aufarbeitung des Falles, das ist das eine. Und ein Strafverfahren ist etwas anderes. Und der Richtersenat hat von Anfang an klar gemacht, dass das wie jedes andere Strafverfahren abgehandelt wird, sachlich, objektiv, wie es sich gehört. Und so war es letztlich dann auch. Aber man hat im Publikum, im großen Schwurgerichtssaal natürlich diese große Anspannung gespürt. Das ist auch sehr vielen Menschen sehr nahe gegangen. Das ist auch den Gerichtsreportern nahe gegangen, was sich dann in diesen folgenden Tagen dort abgespielt hat.
Wie ist denn der Angeklagte Allen R.? Er hat eben 3 Menschen getötet. Er hat Dutzende Menschen verletzt. Eine Person, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, ist dann Monate danach noch in einem Reha-Zentrum an einem Herzversagen gestorben. Wie ist er dann vor Gericht aufgetreten? Und welche Strategie hat er auch seine Verteidigung verfolgt?
Ja, denn wir waren alle sehr gespannt, ihn das erste Mal zu sehen. Ein Angeklagter in einem Mordprozess wird natürlich in Handschellen vorgeführt, flankiert von Justizwachebeamten. Er hat einen weißen Anzug getragen, der ihm viel zu groß war. Und es war natürlich klar, dass das von der Verteidigung genauso gewollt und inszeniert ist. Also dieser weiße Anzug, weiß als Farbe der Unschuld, das ist ja schon mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl. Mhm. Und das hat, glaube ich, ihm geschadet, das hat der Verteidigung auch geschadet, weil das fast schon lächerlich überinszeniert war und das hat keinen guten Eindruck gemacht. Er selber war abwesend, manchmal verwirrt, emotionslos, distanziert, kalt, je nachdem, wie man es beschreiben will oder wie man es dann interpretiert. Er war sichtlich unter Medikamenteneinfluss.
Mhm. Und er hat ja die Tat letztendlich nie gestanden. Also davon hören wir dann noch mehr im Detail, wie die Psychologin diese Aussagen beurteilt hat. Er hat ja immer gesagt, das wäre ein Unfall. Wie hat er das erklärt?
Ja, das war ja die Verteidigungsthese, dass er sich verfolgt gefühlt hat, dass er Schüsse gehört hat und dann in Panik losgefahren ist, geflohen ist, auf dem kürzesten Weg.
Vom Griesplatz. Zum Griesplatz soll er diese Schüsse gehört haben?
Eigentlich glaube ich schon vorher. Ja. Vorher schon die Schüsse gehört hat, dann über den Griesplatz, wo er dann aber interessanterweise bei Rotlicht stehen geblieben ist und dann bei Grün erst weitergefahren ist. Von dort sei er in Panik geflohen und dann Richtung Polizei in der Schmidgasse. Und wenn man in Graz sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, es gibt kürzere Wege, also über die Grazbachgasse und dann über die Hammerlinggasse und die Hans-Sachs-Gasse durch die Herrengasse über den Hauptplatz in die Schmidgasse. Also er ist nicht den kürzesten Weg gefahren, wie man es von jemandem erwarten würde, der in Panik ist und schnell zur Polizei will. Das ist dann in der Verhandlung sehr ausführlich auch behandelt worden. Er war in der Lage, auf sogenannte weiche Ziele loszufahren, also auf Menschen loszufahren. Er ist aber allen festen Hindernissen ausgewichen. Auch das hat dann letztlich gegen diese These der Panik und der Flucht in einem psychotischen Schub oder was auch immer gesprochen. Also diese Verteidigungsstrategie war wenig überzeugend, sage ich einmal. Es sind ja nach und nach die Zeugen aufgetreten, haben geschildert, wie sie das erlebt haben, wie sie traumatisiert worden sind. Und ganz, ganz einschneidend und beeindruckend war ein Zeuge, der geschildert hat, wie er durch die Herrengasse geht. Und neben ihm der kleine Sohn eines Bekannten. Und wie dann dieser Geländewagen kommt und den Buben erfasst und ihn vor seinen Augen durch die Luft wirbelt und tötet. Also diese Aussage ist sicher allen, die in dem Saal waren, sehr, sehr nahe gegangen und mir auch natürlich. Und Alan Ayer hat dann darauf mir gefragt, was er dazu sagt, gemeint, er ist auch ein Opfer. Und jetzt mag das aus der Sicht, wenn man sagt, man leidet unter einer Psychose, mag das jetzt vielleicht inhaltlich ja richtig sein. Aber in dem Zusammenhang, in diesem Umfeld war das eigentlich unerhört als Reaktion. Mhm. Und das waren solche Eindrücke, die einem dann in Erinnerung bleiben.
Ja, das glaube ich. Du hast mir im Vorgespräch auch von einer Situation mit einem Justizwachebeamten erzählt, der dann eine Beobachtung gemacht hat über ihn, über Alan Ayer.
Ja, das ist interessant. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Also er war ja, habe ich glaube ich am Anfang gesagt, sichtlich unter Medikamenteneinfluss, also gedämpft. Und er hat sehr langsam gesprochen, war sehr verlangsamt, manchmal abwesend, hat gar nicht richtig reagiert auf das, was im Gerichtssaal vor sich gegangen ist. Und das war auch dann in der Bewertung seines Gesundheitszustandes und seiner Verhandlungsfähigkeit ein Punkt, der öfter zur Sprache gekommen ist. Aber das war so dieser vorherrschende Eindruck. Und an einem Verhandlungstag, kann ich nicht mehr sagen, wann das war, müsste irgendwann in der Mitte gewesen sein, ist ein Justizwachebeamter, der ihn begleitet und bewacht hat, in einer Verhandlungspause an den Richter herangetreten, offensichtlich, weil nach dieser Pause der Richter diesen Justizwachebeamten in den Zeugenstand gerufen hat. Und der hat erzählt, dass Alan Ayer ihn in der freien Zeit, wenn es ja keine Verhandlung ist, wo er im LSF untergebracht war, dass er dort ganz anders auftritt, dass er dort gar nicht gedämpft ist, dass er dort prahlt, dass er dort gesprächig ist, dass er ganz anders wirkt als im Gerichtssaal.
Es hat kurz nach der Tat oder direkt nach der Tat ist das Gerücht herumgegangen, dass es sich um eine islamistisch motivierte Tat handeln könnte. Das ist dann sehr bald dementiert worden, dem war nicht so. Das ist auch vor Gericht dann noch einmal Thema gewesen wahrscheinlich. Wie hat man das dort besprochen?
Das war eigentlich kein großes Thema mehr, muss man sagen. Ich erinnere mich, dass bei ihm ein Koran gefunden wurde. Ja. Er hat aber auch ein Kreuz getragen und er hat gesagt, er ist Christ. Andererseits hat er mit einem islamistischen Prediger aus seiner Heimat, aus seiner bosnischen Heimat, Kontakt gehabt. Also das war sehr unklar.
Ja, er war auch getauft. Das hören wir dann später noch in dem Gespräch mit
der
Psychologin.
Oder behauptet, er war getauft. Ja. Keine Ahnung. Wie auch immer. Aber das hat als Motiv dann eigentlich in der Verhandlung kaum mehr eine Rolle gespielt. Es hat sich alles auf diese Psychose fokussiert. Das war eigentlich dann erledigt.
Eine wichtige Zeugin war auch die Ehefrau von Allen R. Sie hat ihn schwer belastet.
Ja, sie hat ihn belastet und erzählt, dass er sie geschlagen hat. Sie ist ja, wie wir wissen, ins Frauenhaus gezogen, ist vor ihm geflohen mit den Kindern. Und ich glaube, er musste ja am selben Tag, an dem er dann diese Amokfahrt begangen hat, eine Aussage zu diesen Vorwürfen machen. Und das könnte natürlich mitgespielt haben zu seinem Entschluss, diese Tat zu begehen.
Kommen wir jetzt noch einmal zu diesem Gutachterstreit. In irgendeiner Überschrift habe ich gelesen, Gutachterkrieg sogar. Mhm. Wie waren da die Fronten und mit welchen Bandagen ist da wirklich gekämpft worden? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das vor Gericht diskutiert worden und auch außerhalb medial?
Also eine Gerichtsverhandlung vor einem geschworenen Gericht ist natürlich immer Inszenierung. Also man spielt dort für ein Publikum und dieses Publikum, das entscheidet, das sind die Geschworenen. Das heißt, man muss die Geschworenen überzeugen, man muss sich präsentieren. Jetzt ist das bei Gutachtern nicht in dem Ausmaß der Fall wie beispielsweise bei Staatsanwälten und Verteidigern, aber die Gutachter präsentieren dort ihr Gutachten, erklären möglichst glaubwürdig und fachlich fundiert, aber verständlich, für Laien verständlich, wie sie den Betroffenen untersucht haben, wie sie zu ihrer Diagnose gekommen sind und wie sie dann letztlich zu den Schlüssen in ihren Gutachten kommen. Es hat der Gerichtspsychiater Peter Hoffmann sein Gutachten vorgetragen, der eben der Meinung war, dass Allen R. unter einer Psychose gelitten hat und nicht zurechnungsfähig war. Es hat auch der Obergutachter Müller aus Deutschland diese Meinung unterstützt. Er hat sogar in seinem Gutachten in einem Ergänzungsgutachten anfangs geschrieben, dass Allen R. nicht verhandlungsfähig wäre. Das wurde dann relativiert. Und es hat der Gerichtspsychiater Manfred Walzel sein Gutachten vorgetragen und hat die gegenteilige Meinung vertreten, dass eben Allen R. zwar möglicherweise psychotische Schübe gehabt hat, dass er aber zurechnungsfähig war, das heißt, dass er gewusst hat, was er tut, dass er sein Verhalten danach ausrichten konnte. Sein Verhalten danach ausrichten heißt ja nicht zwangsläufig, dass man dieses Verhalten dann unterlässt. Also man kann ja wissen, dass man, wenn man mit einem Auto einen Menschen überfährt, dass der dann tot sein kann und sich trotzdem entschließen, es zu tun oder eben sich entschließen, es nicht zu tun. Also Manfred Walzel war der Meinung, er ist zurechnungsfähig gewesen, hat auch gute Gründe dafür vorgetragen. Und ich glaube, entscheidend war letztlich die Aussage der Psychologin Anita Reiger, die sehr, sehr kompetent und schlüssig ihre Einschätzung gegeben hat. Zum Thema Gutachterkrieg. Der Krieg ist eher von der Verteidigerin ausgegangen. Und das spielt jetzt, glaube ich, wieder in das, was wir vorhin besprochen haben, in dem Punkt Verteidigungsstrategie oder verfehlte Verteidigungsstrategie. Sie ist den Gutachter Manfred Walzel sehr harsch angegangen, beleidigend, in einem Ausmaß, dass ihr der Richter letztlich sogar eine Ordnungsstrafe angedroht hat, weil sie eben nicht davon abgelassen hat, gewissermaßen den Gutachter zu beleidigen.
Also auf persönlicher Ebene?
Auf persönlicher Ebene, was seine fachliche Kompetenz angeht, was seine Ausbildung angeht und was auch immer, was seine verwendeten Quellen angeht, dass er keine Ahnung hätte und so weiter und so fort. Und da muss man eben, da kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist eine Inszenierung. man spielt für das Publikum und man muss an irgendeinem Punkt erkennen, was kommt bei den Geschworenen an und was kommt nicht an. Und das ist definitiv dann schon stundenlang nicht mehr gut angekommen und sie hat noch immer nicht aufgehört. Mhm. Da tut man, glaube ich, seinem Mandanten einen Bärendienst.
Wie ist das dann letztlich ausgegangen?
Naja, die Verhandlung war ja sehr lang. Das Gericht hat mit Bedacht, glaube ich, so viele Zeugen vernommen, damit die Geschworenen auch einen Eindruck bekommen, was das für die einzelnen Opfer bedeutet.
Also da hat nicht jeder, der irgendwas gesehen hat, hat dort vor Gericht aussagen müssen. So war das nicht, sondern einfach nur so viele, wie nötig sind, um die Wahrheit zu finden.
Natürlich, das Ziel einer Strafverhandlung ist immer das Herausfinden der materiellen Wahrheit. Also was ist passiert? Mhm. Das ist zunächst einmal das Wichtigste und dafür braucht man bestimmte Zeugenaussagen. Mhm. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn 10 Leute dasselbe gesehen hat, dann begnügt man sich damit, einen oder zwei zu fragen. Man kann aber auch, und das obliegt dem Gericht, in dem Fall, glaube ich, wurde das so gemacht, man kann auch alle 10 fragen und damit den Eindruck verstärken. Und das ist, glaube ich, gerade noch in dem Rahmen, in dem ein Gericht gewissermaßen den Fortgang oder den Eindruck, der bei den Geschworenen entstehen kann, verstärken kann. Mhm. Das ist passiert. Es sind sehr, sehr viele Zeugen vernommen worden. Wir haben sehr viele Schicksale gehört und dann irgendwann ist eben die Verhandlung zu Ende und die Geschworenen haben sich zur Beratung zurückgezogen. Das war sehr, sehr spannend, weil eben nicht klar war, wie sich diese sich widersprechenden Gutachten auswirken werden. Und letztlich hat es aber keinen Zweifel bei den Geschworenen gegeben, dass Allener erstens diese Taten begangen hat und zweitens, dass er zurechnungsfähig war. Die haben das einstimmig so gesehen. Und dann, nach diesem Wahrspruch, wird ja gemeinsam, also die 3 Berufsrichter und die 8 Hauptgeschworenen, beraten dann gemeinsam über das Strafmaß. Und das war eben lebenslang. Und außerdem wurde die Unterbringung verkündet.
Das Urteil hat dann die Verteidigung nicht anerkannt. Ich glaube, es gab eine Nichtigkeitsbeschwerde.
Ja, es hat eine Nichtigkeitsbeschwerde gegeben. Aber da fällt mir ein, man sollte vielleicht noch sagen, wie Allener auf das Urteil reagiert hat. Nämlich fast gar nicht.
Ja.
Seine einzige Frage war, kann ich in Graz bleiben? Er wollte eben in der Nähe seiner Familie sein. Der Wunsch ist ihm nicht erfüllt worden. Dafür ist aber auch nicht das Gericht zuständig, sondern die Strafvollzugsbehörde. Und er ist die meiste Zeit in Stein gesessen in Niederösterreich. Es hat eine Nichtigkeitsbeschwerde gegeben, die wurde aber vom obersten Gerichtshof dann verworfen.
Ja, und dort in Stein, da wird er schließlich am 23. September 2023 tot aufgefunden in seiner Zelle auf einer Sonderabteilung, wo er sich selbst das Leben genommen hat. Eine Frage, die über so einem Prozess dieser Art nach so einer Tat schwebt, ist vielleicht insgesamt das Warum, weil es so eine sinnlose Tat ist, die ja so viele Opfer gefordert hat. Ist das gefühlsmäßig jetzt für dich in irgendeiner Form beantwortet worden im Laufe dieses Prozesses? Oder hat es da irgendwas gegeben, wo man dann das festmachen kann oder irgendwie einen Hinweis hat auf das Warum? Oder bleibt das einfach offen?
Ja, da erinnere ich mich auch an das Gutachten von Anita Reiger, die ja von diesem gekränkten Mann, diese Theorie des gekränkten Mannes erklärt hat. Ich glaube, dass Allener, wir haben ihn übrigens abgekürzt, weil uns auch die Opfer gebeten haben, dass sie seinen Namen möglichst nicht bei uns lesen wollen. Hm. Die hat ihm erklärt, dass Allener ein gekränkter Mann war, der in seinem Leben sich zumindest subjektiv nicht erfolgreich gefühlt hat, der sich gescheitert gefühlt hat, der sich in seiner Mannesehre, wie auch immer und was immer das bedeutet, gekränkt gefühlt hat und Rache geübt hat an der Gesellschaft. So habe ich das verstanden. Und das ist es letztlich. Man muss immer bedenken, dass wenn einer eine solche Wahnsinnstat begeht, und das ist nicht jeder ein Amokfahrer, aber Gewalttäter, die zuschlagen oder Gewalttäter, die eben einen einmal geliebten Menschen, den sie nun hassen, erschießen, erstechen oder sonst irgendwas. Es ist immer gekränkte Persönlichkeit involviert. Dass die Folgen in diesem Fall so schlimm waren, ist eine Katastrophe. Aber ja, psychologisch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend.
Mhm.
Das ist ja das Schlimme. Eigentlich ist es dann, wenn man den Menschen sieht, der das angerichtet hat, ist es oft fürchterlich banal.
Ja. Und also das hört man immer wieder, wenn der dann da sitzt auf der Anklagebank und jetzt vielleicht nicht auffallen würde durch seinen blitzweißen, zu großen Anzug, dann wäre das ein Mensch wie jeder andere auf den ersten Blick, der dann einem…
Bleibt nicht viel übrig, was einen beeindrucken könnte, ja. Es gibt ganz wenige charismatische Täter, die einem im Gedächtnis bleiben, also Jack Unterweger vielleicht oder Franz Fuchs durch sein Verhalten im Gerichtssaal, aber die meisten Täter, auch die meisten Gewalttäter, ja, sind wenig beeindruckend.
Ja, danke Alf Lobnik, dass du uns diese Einblicke in den außergewöhnlichen Prozess gegeben hast.
Danke dir.
Und jetzt übergebe ich an Anna Wintersteller. Sie hat sich über diesen Fall mit der forensischen Psychologin Anita Reiger unterhalten. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, also bleibt gerne noch ein bisschen dran.
Ich darf heute im Delikt-Podcast-Studio begrüßen Anita Reiger. Hallo, Frau Reiger.
Hallo.
Anita Reiger ist Kriminalpsychologin und war Gutachterin beim Fall der Amokfahrt in Graz. Die meisten können sich jetzt gar nicht vorstellen, wie so ein Gutachten abläuft. Wie ist das in Österreich? Könnten Sie das kurz erklären? Wie lange dauert das? Wo findet das statt? Welche Regeln gibt es da?
Also es gibt klare gesetzliche Vorgaben, dass jede Person, der eine Straftat nachgesagt wird, die wirklich in Untersuchungshaft auch kommt, also wenn jemand für eine schwere Gewalttat angezeigt ist, zum Beispiel innerhalb von 14 Tagen dem Haftrichter vorzuführen ist und es ist zu überprüfen, ob quasi die Anklagepunkte noch aufrechterhalten zu sind und dann in weiterer Folge alle 4 Wochen bei diesen Haftverhandlungen. Und der Gutachter muss eigentlich in sehr kurzen Zügen sich ein Erstbild machen, hat aber dann schon weitere Zeit, sage ich jetzt einmal. Da kommt jetzt sehr auf den Fall drauf an, wie viel Zeit, um sich wirklich eine ausführliche Meinung zu machen. So ein Delikt macht ja auch etwas mit dem Täter und seiner Psyche. Also eine hohe Unruhe, eine geistige Unkonzentriertheit oder Verwursteltheit, wenn man das jetzt so unfachlich ausdrücken möchte, kann natürlich nach so einer Amokfahrt in den ersten Stunden, auch Tagen noch beobachtbar sein, sodass klar war für uns, wir schauen uns den mehrere Monate, Wochen an und machen eine sehr ausführliche Exploration, um wirklich zu verstehen, was hinter dieser Tat steht. Das war ja damals von terroristischen Motiven bis zu Geisteskrankheit über Persönlichkeitsstörungen oder reine häusliche Gewalt. Alles ist im Raum geschwebt. Es war eine sehr unsichere und aufgeregte Zeit, auch in den Medien, auch in der Bevölkerung. Also wir haben einfach entschieden, wir lassen uns Zeit, um da ganz ein bisschen eine klare Kühlheit und eine Neutralität hineinzubringen.
Wir kommen jetzt zurück zu dem Moment, wo Sie Alan R. das erste Mal getroffen haben. Wie war das? Wie war die Stimmung? In welchem Umfeld war das? Hat er mit Ihnen gesprochen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es war wie sonst auch. Das geht ganz klar. Also die Untersuchungshäftlinge, die in Graz untergebracht werden, werden in der Justizanstalt Jacomini untergebracht. Da gibt es einen Vorführbereich, wo man hinter einer Glasscheibe mit dem Betroffenen reden kann. Das gilt für Anwälte wie für Gutachter. Und es war dann so, dass ich den Auftrag bekommen habe. Ich habe mich dort angemeldet, und damit die Justiz auch beweist, wann sie den vorführen sollen. Und ich mache das immer sehr offen. Also ich buche mir da gleich ein paar Stunden, wenn es geht, und schaue aber dann, wie lange die Person bereit ist oder fähig ist zu sprechen. Und in seinem Fall bin ich dann hinein, er saß hinter der Glasscheibe, ich habe mich vorgestellt, habe ihm erklärt, was Sinn der Begutachtung ist, ihn näher kennenzulernen, zu verstehen, wie das Ganze passieren konnte. Ich werte in so einer Situation bewusst nicht, sondern ich sage einfach, ich möchte gerne wissen, wie das Ganze passiert war, und ich möchte gerne mehr über Sie erfahren. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mehrfach zu Ihnen kommen, und wir werden das Ganze gemeinsam aufarbeiten. Und er hat gesagt, ja gut, weil er hat eh viel zu sagen und er war mir gegenüber sehr, sehr gesprächig. Das passiert mir eigentlich sehr oft. Also die meisten Täter haben gerade nach der Tat, wenn die da in Haft kommen, und er ist ja das erste Mal in Haft gekommen, also es war für ihn keine Routine, haben viele ein hohes Gesprächsbedürfnis, weil die haben natürlich auch Angst, Verunsicherung auf ihrer Seite und sind eigentlich froh, wenn sich jemand da mal 2 Stunden hinsetzt und ihnen nur zuhört und Fragen stellt und empathisch bleibt, unabhängig vom Delikt. Was wir schon gemacht haben, wir haben sehr neutral begonnen. Also wie und wo er aufgewachsen ist, was die Schulbildung, wie er zu seinen Eltern steht. Also so ganz so Basis, einmal eine Gesprächsbasis hergestellt.
War Ihnen schon in den ersten Stunden klar, was Ihre Diagnose sein wird oder Ihre Erkenntnis? Oder hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit, die Sie mit ihm verbracht haben?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, gab es noch ganz wenig Ermittlungsergebnisse. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Ich wusste auch vieles aus den Medien. Ich wusste, wo er gefahren ist. Aber die ganzen konkreten Ermittlungsergebnisse, die kamen ja dann erst schrittweise. Es war dann so, dass ich bilde mir vorher die Diagnose nicht. Ich gehe hin und ich fange an, mit dem Herrn zu reden. Dann bildet sich natürlich in meinem Kopf immer wieder eine Hypothese, die ich dann hinterfrage, zum Beispiel, ist er jetzt psychotisch? Wenn der mit mir 3 Stunden durchgängig sprechen kann, Intelligenzverfahren ausfüllt, 500 Persönlichkeitsfragen beantworten kann, ohne dass er damit kämpft, ist das eher unwahrscheinlich, weil er die Konzentration über einen so langen Zeitraum zum Beispiel nicht halten könnte. Oder einfach, wenn der Affekt überhaupt nicht zu meiner Frage passt, kann das einerseits auf eine Persönlichkeitsstörung, gerade was Dissoziales, hinweisen. Es kann aber natürlich auch auf was Dramatisches hinweisen. Also es war ja in diesem Fall ganz offen, was steht dahinter, und deswegen war es so wichtig, ihn auch mehrfach zu explorieren.
Haben Sie nachvollziehen können, wie der Täter den Beschluss gefasst hat?
Ja, und mit zunehmendem, also ich habe mit ihm viel geredet, mehrere Stunden. Also ich glaube, ich war ungefähr 5 bis 7 Mal mehrere Stunden, 2 bis 3 Stunden drinnen bei ihm in Haft und natürlich mit Diagnostik und Gesprächsführung. Aber es wurde zunehmend klar, dass er sehr gekränkt war von seiner familiären Situation, dass er sehr gekränkt war durch sein Beziehungsleben, das nie so geklappt hat, wie er sich das gewünscht hat, dass er sehr gekränkt war durch den beruflichen Misserfolg, den er erlebt hat, und dass er die Verantwortung für diese misslungenen Dinge in seinem Leben sehr nach außen, also er hat es externalisiert, die Verantwortung massiv externalisiert auf andere Personen, beziehungsweise sehr stark auch auf die österreichische Regierung im Sinne von Behörden, ja, wo er sich sehr ungerecht behandelt gefühlt hat und da eben es immer wieder zu massiven Kränkungen gekommen ist. Ein Motiv für die Tat hat er ja nicht direkt genannt, weil er ja immer gesagt hat, es war keine Tat, es war ein Unfall. Deswegen habe ich eben das sein gesamtes Leben rundherum so genau recherchiert und habe dann eine sehr ausführliche Diagnostik gemacht und habe dann quasi ein Täterprofil erstellt von ihm oder ein Persönlichkeitsprofil von ihm mit seinem Lebenslauf erstellt. Und das habe ich dann mit dem typischen jungen Amok-Täter, den wir aus Forschungsergebnissen kennen, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen, mit seinem Lebenslauf, mit seinen beruflichen und familiären Frustrationen, verglichen, und das war quasi deckungsgleich. Also ich habe da bewusst nur deutschsprachige Studien herangezogen, um hier einen realeren Vergleich, also mit einem amerikanischen Täter, zu haben. Und dieses Profil von ihm und sein Tathergang hat wirklich quasi deckungsgleich zu dem eines typischen Amokfahrers gepasst. Und daraus habe ich eben dann meine Motivlage oder meinen Tatablauf für mich rekonstruiert.
Was kann man sich denn unter so typischen Persönlichkeitsmerkmalen vorstellen?
Also wir wissen aus der Literatur, dass der typische Amoktäter, gibt es zwei Spitzen an Altersgruppen, so zwischen 20 und 30 ist es gefährlich und dann so später, so 40, eher 45, 55. Das sind Lebensabschnitte, die für jeden von uns wichtig sind. Zwischen 20 und 30 versuchen wir uns beruflich zu etablieren. Wir versuchen uns aber auch partnerschaftlich zu etablieren. Wir versuchen einen Partner zu finden, eine Familie zu gründen. Wir versuchen einfach, uns von unseren Eltern loszulösen. Und er war mitten in diesem Veränderungsprozess und ist hier aber überhaupt keinen Schritt weitergekommen. Also er hat bei seinen Eltern gewohnt. Und es gab viele Frustrationen in seinem Leben, wo wir diese Kränkungen, diese Frustrationen auch bei typischen Amoktätern in der Literatur haben. Also es sind zumeist sehr intelligente, eher zurückgezogene Menschen, die sich zeitlebens von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, vielleicht gemobbt oder gehänselt werden, schon in der Schulzeit, weil sie einfach ein bisschen anders sind, eher so dieser Einzelgänger-Typ, vielleicht ein bisschen skurril, und die aber eigentlich beruflich wirklich punkten wollen, die zeigen wollen, dass sie was sie drauf haben, was sie können und nicht beruflich Fuß fassen können und meistens in äußerst niederschwelligen, kränkenden Bereichen arbeiten müssen, wenn sie überhaupt beruflich Fuß fassen können, die weit unter ihren Fähigkeiten liegt. Und aus dieser Kränkung heraus entsteht so dieses Gefühl, die Gesellschaft lehnt mich ab, keiner gibt mir eine Chance, keiner sieht, zu was ich wirklich fähig bin. Parallel dazu wissen wir von Amoktätern, dass sich auf der privaten Ebene das Gleiche abspielt. Also aufgrund ihrer eher zurückgezogenen, sage ich jetzt mal, nerdigen Art, tun sie sich schwer mit dem anderen Geschlecht, tun sich schwer zu flirten, tun sich schwer, Frauen kennenzulernen und wünschen sich aber eine Beziehung. Und das gelingt ihnen nicht. Und auch aus dieser Frustration heraus erleben sie eine sehr starke Kränkung, die dann in der Kombination mit der beruflichen Verzweiflung und natürlich der finanziellen Not dann auch oft zu einem starken Wutgefühl führt. Frustration, Wut. Und dann wird gesucht, wer schuld ist. Ja, also wenn ich so wütend bin, weil über mein eigenes Versagen gibt es die wenigsten Menschen, die Größe haben, dass sie sich hinsagen, okay, ich bin ein Versager und jetzt ende ich das. Ja, sondern es muss einen Äußeren geben, der ihnen das antut, weil sie bemühen sich doch so und keiner sieht sie, keiner schätzt sie. Und dann kommen so diese Rachefantasien, die werden dann entwickelt, etwas zu tun, um der Gesellschaft oder einer verhassten Gemeinschaft zu zeigen, zu was ich fähig bin. Ja, da entsteht dann diese Radikalisierung. Also ich bin fähig, ich zeige euch, was ich kann, ich könnte euch alle umbringen, ich bin der Mächtige, nur ihr kennt mich nicht. Und daraus entstehen dann diese Fantasien, etwas zu tun, wo man dann in allen Medien ist und der Wichtigste und wirklich so der Macho, der Held, der negative Held und somit der Star.
Wir wissen ja, dass ein Grundstein der Psyche schon in der Kindheit gelegt wird und dass das ganz wichtig ist beim weiteren Leben. Wie war das denn bei Alan Eyre?
Also es ist schwierig zu sagen, weil es gut auch, also ich habe mit seinen Eltern nie gesprochen. Es gibt natürlich Zeugenaussagen, also die wurden einvernommen, aber er hat seine Eltern äußerst geschätzt. Er hat seine Eltern äußerst geschätzt, er hat nur gut über sie geredet und ich denke mir, es überliegt nicht dem Gutachter, sie hier irgendwie zu werten. Er hat sie als äußerst positiv beschrieben, aber was schon klar war, dass die Eltern seine einzige Bezugsperson waren ab Ende der Hauptschule. Und wenn man sich das vorstellt, der war 12 Jahre, hatte der keinen Freundeskreis, hat niemanden getroffen, außer seine Eltern. Und ich glaube schon, dass so etwas immer mit einem jungen Menschen macht, wenn er so eine starke Elternbindung hat und nicht es schafft, sich einen eigenen Freundeskreis aufzubauen. Das ist einfach keine gesunde Entwicklung, nennen wir es mal so. Und ich glaube schon, dass er darunter gelitten hat, auch wenn er seine Eltern sehr geschätzt hat.
Wie würden Sie sein Leben in Graz beschreiben, also zum Zeitpunkt der Tat? Hatte er Freunde? Wie war sein Leben? Hatte gearbeitet?
Also es war genauso wie leider die Literatur den typischen Täter beschreibt. Er war sehr isoliert, er war sehr einsam, aber er hatte eine Frau. Das war ihm sehr wichtig, aber es war auch hier, es gab offensichtlich Probleme. Also wir wissen von typischen Amok-Tätern, dass sie Probleme haben, Frauen zu finden, einen Kontakt aufzubauen. Es ist ihm offensichtlich gelungen, aber jedes Mal hat ihn die Frau, es hat, glaube ich, zweimal nicht geklappt. Einmal war er schon verheiratet, die ist dann nicht nach Österreich, also er hat in Bosnien Frauen gefunden und diese Beziehungen haben nicht geklappt. Er war schon mal vorher verheiratet und dieser war dann nicht nachgekommen nach Österreich und eine ist gekommen, die ist gleich wieder weggefahren. Also es war für ihn sehr schwierig, eine stabile Beziehung zu haben, weil halt die Realität, in der er hier in Österreich gelebt hat, nicht so war, wie er das wahrscheinlich für sich gewünscht hat. Eben, es gab keine Fixanstellung, es gab keinen beruflichen Erfolg, es gab kein eigenes Geld. Und er hat ja mit seinem Vater dann diesen Autohandel betrieben, aber das war auch wieder der Vater. Und für mich sehr bezeichnend für die mangelnde Selbstständigkeit, das sind eben so Kriterien von außen, war, dass er die Tat mit dem Auto seines Vaters gemacht hat. Und ich habe persönlich noch nie einen Autohändler getroffen, der kein eigenes Fahrzeug hat. Also wo ist der berufliche Erfolg, wenn ich als Autohändler nicht einmal ein eigenes Fahrzeug habe? Und da ist sehr viel Frustration entstanden. Und über diese Frustrationen über diese Umstände haben wir viel geredet, ohne dass es jetzt von mir einen Vorwurf gegeben hätte, weil dadurch sind wir einfach sehr gut ins Reden gekommen.
Ein islamistisches Motiv konnte ja relativ früh ausgeschlossen werden. Was sagen Sie dazu? Haben Sie das auch früh ausgeschlossen oder?
Also es liegt nicht in unserem Auftrag, Dinge auszuschließen. Wertung ist immer beim Gericht. Er hat aber mir gegenüber keine muslimischen oder Äußerungen getätigt, die auf eine radikalisierte Religiosität hingewiesen hat. Er wurde ja auch, er wurde getauft, er war bei der Erstkommunion dabei. Das hat er auch immer betont. Er hat ja auch im Prozess dann ein Kreuz getragen. Also das war ihm schon, er hat das betont. Auf der anderen Seite ist er, wie gesagt, wenn sich Ermittlungsergebnisse nicht mit Aussagen decken, ist immer die Frage, was dahinter steht, was will er mir sagen, was will er mir nicht sagen. Es gab ja Fotos von ihm und seiner Frau, wo sie einen Schleier tragt, wo sie gesagt hat, das wollte sie nicht. Also es gab schon Hinweise, dass er vielleicht zwischen den Religionen, den Kulturen gespalten war, aber es war nicht deutlich. Also eine Radikalisierung hat er mir gegenüber nie geäußert.
Der Täter hat ja behauptet, er hätte die Tat aus Angst begangen und weil er sich verfolgt gefühlt haben soll. Wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also es war ja ein öffentlicher Prozess, also man kann ja nachschauen, wie meine Position da war. Die war immer klar, dass ich ihn für zurechnungsfähig gehalten habe, weil er diese Flucht vor diesen dunklen Typen, wie er das genannt hat, die ihn schon länger verfolgt hätten. Es gab diese Vorgeschichte mit dem Park, wo er attackiert wurde von einem offensichtlich muslimischen Mann. Also wenn er dunkle Typen gemeint hat, hat er dunkelhaarige, eher orientalische Männer gemeint. Diese Auseinandersetzung gab es. Da ist er ja dann zur Polizeistation in der Schmidtgasse geflüchtet, hat das angezeigt. Aber es war für mich nicht nachvollziehbar, das Tatgeschehen, das er geschildert hat, also dass er durch die Gegend gefahren sei und dann plötzlich diese Leute gesehen hätte. Ich meine, am Samstag stehen eben viele muslimische Männer, Leute gehen einkaufen, ganz normale Stadtpublikum. Dass er solche Leute gesehen hat, ist nachvollziehbar. Und dass die dann mit dem Finger so auf ihn gezeigt hätten, als würden sie auf ihn schießen wollen. Und dann hätte er diesen Schuss gehört und dann sei er panikartig eben durch die Zweigelgasse und dann in Richtung Stadt zu dieser Polizeistation, um es anzuzeigen, dass er bedroht und verfolgt wird und dass jemand versucht, ihn zu erschießen. Was hat denn dieser Bestimmung für mich von der Diagnose her nicht gestimmt, wenn man einen klassischen schizophrenen Täter hernimmt? Mehrere Sachen. Erstens ist das angebliche Hören eines einzigen Schusses, und auch da war er widersprüchlich, also manchmal hat er gesagt, es waren zwei Schüsse, dann war es ja ein Schuss, aber dieses Hören, nehmen wir an, es war eine wäre eine akustische Halluzination mit einem Schuss, dann ist das ein bisschen wenig, um eine gesamte Schizophrenie zu erklären, die ein so schwerwiegendes Delikt erklären würde. Das Zweite ist, was an dieser Erklärung nicht stimmen kann, ist, dass die Videoaufzeichnungen gezeigt haben, der Ermittlungsergebnisse, dass er also am Lendplatz gefahren ist und dann hat, bevor er in die Zweiwinkelgasse eingeleitet ist, also als er diesen Schuss schon gehört hätte, ist er bei der roten Ampel stehen geblieben und hat gewartet, bis es grün wird. Und wenn Sie panikartig vor Ihrem Mörder flüchten, dann ist Ihnen diese rote Ampel völlig egal, wenn niemand vor Ihnen ist. Also es war niemand vor ihm, das sieht man. Und er ist dann losgefahren und eben hat dann die ersten Leute attackiert. Das heißt, das passt nicht zur Aussage, Schuss gehört, panikartig geflüchtet. Das Zweite, was nicht gepasst hat von den Ermittlungsergebnissen, ist, es ist auf den Videos ersichtlich gewesen, dass er auf der Brücke zum Beispiel von der, also die Hauptbrücke ist das, glaube ich, dass er da nach der Synagoge, diese Brücke, dass er da langsam auf den Randstein aufgefahren ist, dann Gas gegeben hat und dann wieder langsam runtergefahren ist. Wenn man sich überlegt, warum sollte das ein psychotischer Patient, der Angst hat um sein Leben, warum fährt er überhaupt auf den Randstein einer Brücke? Das ist ja eher gefährlich, dass er in die Mur fällt. Also nicht nachvollziehbar, warum macht er das? Das passt nicht zu den Erklärungen. Da gab es ja den Gutachter, der gesagt hat, also den Verkehrsgutachter, dass der Airbag aufgegangen wäre, wenn er das nicht in einem gewissen Winkel, er musste abbremsen und er hätte einen Reifenplatzer gehabt, natürlich. Welcher psychotisch flüchtende Täter überlegt sich das und ist so gezielt? Also das gab so mehrere Hinweise, die für mich von den Ermittlungsergebnissen nicht gepasst haben, wo er aber auch keine Erklärung hatte und dann immer gesagt hat, daran kann ich mich nicht erinnern. Und das ist etwas, wo für mich, also es hat nicht gepasst. Und dann war natürlich auch, ich habe so viel Erfahrung mit psychiatrischen Patienten und wenn die Angst haben vor irgendwelchen Leuten, die ihnen Böses wollen, die laufen vor denen weg, die laufen nicht hin. Und er ist ja in die Stadt gefahren, wo noch mehr solche Menschen sein könnten, anstatt dass er rausfahrt in Richtung Autobahn zum Beispiel. Also er ist auf sie zu, er ist sogar ausgestiegen. Ja, also er hat den Schutz des Autos verlassen. Es gab da rein von dem ermittelten Tatablauf, der belegbar stimmt, nicht die Übereinstimmung mit seinen Erzählungen und nicht mit einer klassischen psychotischen Verhalten, wie wir das kennen von schizophrenen Tätern. Also das hat nicht zusammengepasst.
In meiner Recherche habe ich gelesen, dass der Täter ja auch die Symptome von Schizophrenie gegoogelt haben soll. Was sagen Sie dazu?
Also ich habe ihn viel indirekt gefragt, um auf seine persönliche zu kommen. Und da habe ich ihn gefragt, was er eigentlich in seiner Freizeit gerne macht und was er besonders gut kann. Und er hat mir gesagt, also außer dass er Computer spielt, er ist extrem viele Stunden im Internet und er liest sich sehr gerne in medizinische Krankheiten ein. Das interessiert ihn sehr. Und er hat mir auch gesagt, dass er sehr gern Sudokus löst. Also das spricht auch für eine gute Intelligenz. Also er hatte da Hobbys, dass er durchaus fähig war und es auch getan hat, dass er sich zumindest in allgemein psychiatrische oder medizinische Dinge eingelesen hat. Also ausschließen kann ich es nicht, bestätigt das aber auch nicht.
Alan R. wurde ja schon im Vorhinein auffällig. Er ist ja 2 Wochen vor der Tat aus seinem eigenen Haus verwiesen worden, weil er ja seine Frau geschlagen haben soll. Hätte die Tat verhindert werden können?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es hier nie eine richtige oder eine falsche Antwort gibt. Fakt ist, es gab diese häusliche Gewalt. Es ist so, dass seine Frau ausgesagt hat, wie Sie wissen, dass sie das Haus über Jahre nicht verlassen durfte, dass er den Pass weggenommen hat und dass er sie über Jahre geschlagen hätte. Das war jetzt nicht Teil dieses Prozesses, nicht Hauptteil, aber natürlich eine wichtige zusätzliche Information, weil man sich schon fragen muss, und wie passt das jetzt wieder zusammen? aus meiner Sicht zeigt es diese Frustration in der Beziehung, die wir bei den üblichen Amoktätern gesehen haben, dass die Beziehung sehr schlecht läuft, dass hier offensichtlich er versucht hat, durch Gewalt seine Frau zu behalten, hat sie eingesperrt und hat sie auch geschlagen. Sie hat ihre Wunden dokumentiert mit einer Digitalkamera, also das lag alles im Akt. Und da ist schon die Frage, ich habe ihn immer wieder auf diese Probleme angesprochen und er hat gesagt, nein, das war nicht das Problem mit der Frau, sondern es waren immer die Probleme mit den Schwiegereltern. Also die Schwiegereltern waren für ihn ein stark negativ besetzte Gruppe, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und er hatte kein Verständnis, dass die Schwiegereltern Kontakt haben wollten mit der Tochter, dass die Schwiegereltern wollten, dass die nach Bosnien auf Besuch kommt, vor allem mit den Enkelkindern. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Und auch, weil die Frau von ihm verlangt hat, dass sie Geld zu den Schwiegereltern schicken, das wollte er alles nicht. Er hat das alles sehr druckbelastend erlebt, vor allem, weil so wenig Geld da war. Und dass diese Auseinandersetzungen, diese Streits mit der Frau immer nur aus dieser Situation heraus entstanden wären. Wären die Schwiegereltern nicht gewesen, wäre das nicht gewesen. Das war so seine Sicht der Dinge. Aber es war hier eben, wie beim typischen Täter, eine hohe Frustration einer Frau, die sich im Endeffekt von ihm abgewandt hat, die geflüchtet ist und er dann eine Wegweisung bekommen hat zu Hause von seinem Haus. Und sie ist mit den Kindern eben ins Frauenhaus gezogen. Und ich glaube, das, was für ihn auch so belastend war, ist, das war auch wieder ein Kriterium des typischen Amoktäters, durch den beruflichen Misserfolg finanzielle Probleme und private Probleme. Also wir hatten alles drei. Und mit dem Wegzug der Frau ins Frauenhaus ging ja auch die Familienbeihilfe und Karenzgeld oder was auch immer da an Sozialleistungen in Anspruch genommen wurden, gingen ja mit der Frau mit und sind nicht bei ihm geblieben. Das heißt, es war eine Frustration für ihn, dass plötzlich das Geld auch weg war und sie war weg. Und wer war schuld? Der österreichische Staat, der hat ihr das ja ermöglicht, diese Flucht und dieses Abwenden von sich. Und das war eine starke Kränkung. Und dann noch vom eigenen Haus weggewiesen zu werden, das war für ihn, glaube ich, noch einmal eine weitere Kränkung und war ja wieder eine Behörde, die das veranlasst hat.
Die letzte Amokfahrt war ja gerade auch wieder in den Medien in Mannheim. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Maßnahmen, die dazu beitragen könnte, solche Taten zu verhindern oder seltener zu machen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gerade in den Schulen, also bei jungen Menschen, wirklich achtet auf Mobbing. Ja, also das erleben fast alle Täter, dass sie nicht gesehen werden. Vor allem sehr stille Kinder sind da gefährdet. Die Lauten, die fallen eh auf. Aber die Leisen werden oft übersehen, werden oft gemobbt und haben vielleicht Teilbegabungen, die großartig sind, die aber nicht gefördert werden können durch das Elternhaus oder wie auch immer, aufgrund Migrationshintergrund, sprachliche Barrieren. Und dass diese Kinder dann immer das Gefühl haben, sie sind irgendwie weniger wert oder sie werden weniger wertvoll behandelt wie andere Kinder und sich daraus einer Ideologie oder einer gewaltvollen Radikalisierung anschließen, die sagt, lass dir das nicht gefallen, da musst du eine Grenze setzen, andere haben sich auch schon gewehrt, bis hin zu terroristischen Aktivitäten, komm zu uns, wir bieten dir Heimat und Glück und Geld und Frauen und was weiß ich, dass die natürlich besonders ansprechbar sind und dass man da wirklich in den Schulen und in der Jugendarbeit sehr viel abfangen kann, wird auch mittlerweile sehr viel abgefangen. Und ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass es so Gewaltschutzprojekte gibt, wie eben, dass man Männer, die eine Wegweisung bekommen, abfängt, dass die aufgefangen werden, dass die verpflichtend zu Gesprächsstunden gehen müssen, wo man sie aber unterstützt und nicht verurteilt, sondern wo man sie aufklärt, auch rechtlich, und einmal sich anhört, was ist passiert aus ihrer Sicht, dass sie sich nicht so gekränkt fühlen und ihnen zeigt, okay, sie könnten dorthin übernachten gehen oder sie könnten das oder das machen, damit diese Gewalt verhindert wird. Ich glaube, dass wir da schon viel gemacht haben in den letzten Jahren, aber dass es natürlich schwierig ist, weil gerade die Stillen nicht auffallen und wir deswegen sehr, sehr gefordert sind, wenn sich solche Kinder mal äußern oder Jugendliche oder junge Erwachsene äußern. Und ich glaube, dass die Beschäftigung, die sinnvolle Beschäftigung von gerade jungen Erwachsenen, gerade im Sinne der Männlichkeitsentwicklung ein ganz wichtiger Punkt ist und deswegen, dass man Arbeit hat und gebraucht wird, das ist einer der wichtigsten präventiven Maßnahmen.
Dann bedanke ich mich für den spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Bitte gern.
Danke Anna Wintersteller und danke Anita Reiger. Mit diesem Gespräch endet unsere dreiteilige Serie zur Grazer Amokfahrt von 20. Juni 2015. Ich sage vielen Dank fürs Dabeibleiben. Falls ihr Feedback habt zu diesen Folgen oder zu irgendwelchen anderen oder sonst mir irgendetwas mitteilen möchtet zum Podcast, ihr könnt mich erreichen unter david.knees@kleinezeitung.at. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt. We'll be right back.